NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zum Echo des Tages. Wir informieren Sie in der kommenden halben Stunde unter anderem über den DGB-Bundeskongress in Berlin, über den Parteitag der Linken, über den Abschluss des Ökumenischen Kirchentages, über die aktuelle Lage in Bangkok und in Kürze über das Wichtigste vom Sport. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Bosse. Schärfere Regeln im Kampf gegen Spekulanten, eine Beteiligung der Finanzmärkte an den Kosten der Krise. Selten lagen die Forderungen eines Gewerkschaftschefs so im allgemeinen Trend wie diejenigen, die DGB-Chef Michael Sommer zum Auftakt des DGB-Bundeskongresses in Berlin formulierte. Im Grundsatz könnte sie auch die schwarz-gelbe Bundesregierung unterschreiben. Im Detail widersprach die Bundeskanzlerin dem DGB-Chef in ihrer Rede vor dem Gewerkschaftskongress allerdings. Über eine gleichwohl harmonische Eröffnung des DGB-Kongresses berichtet Jens Brommann.
Die Bundeskanzlerin weiß, was sie den deutschen Gewerkschaften zu verdanken hat und DGB-Chef Michael Sommer weiß es auch. Besonnenes Verhalten in der schlimmsten Wirtschaftskrise Deutschlands. Entsprechend respektvoll begegneten sich Angela Merkel und die Gewerkschaftsparlamentarier des DGB-Bundeskongresses ohne lautstarke Proteste oder emotionale Zwischenrufe, wohl aber mit eindringlichen Mahnungen des DGB-Vorsitzenden, der von der Bundeskanzlerin mehr Entschlossenheit erwartet, den Angriffskrieg der Hedgefonds gegen den Euro, wie Sommer es nennt, zu beenden. Mit freiwilligen Selbstverpflichtungen und einer Bankenabgabe sei es nicht getan. Deutschland müsse endlich eine Steuer auf alle Finanztransaktionen einführen, so der Appell Sommers an Kanzlerin Merkel.
Deregulieren Sie die Finanzmärkte, Frau Bundeskanzlerin, in Deutschland, in Europa. Aber warten Sie bitte nicht, bis auch die Kaimaninseln zustimmen oder die Wall Street Ehrenmitglied der Ethikkommission wird.
Wenn sie nur könnte, wie sie wollte, wer weiß, vielleicht würde Angela Merkel dem DGB-Boss sogar zustimmen. Aber eine Finanztransaktionssteuer macht für die deutsche Kanzlerin nur dann Sinn, wenn die wichtigsten Staaten international mitziehen. Und ohne die USA ginge das nun mal gar nicht, so Merkels fast resignierende Krisenbilanz.
Die Amerikaner müssen diese Finanzmarktpakete aus den G20-Beschlüssen auch umsetzen. Denn wir können Derivate regulieren, wir können Leerverkäufe verbieten. Wenn in Chicago oder in New York weiter spekuliert wird, dann wird es leider keinen Wert haben. Und deshalb ist das ganze Problem eines, was nach internationaler Kooperation ruft. Und diese internationale Kooperation, auch da will ich nicht drum rumreden, die ist mühselig.
Das ist den deutschen Gewerkschaften als Krisenbekämpfung eindeutig zu wenig. Genauso wie ihnen der eingeschlagene Sparkurs für die kommenden Jahre zu viel ist. Die Kommunen müssten endlich mit dem notwendigen Geld ausgestattet werden, so der DGB-Vorsitzende, damit sie ihren vielfältigen Aufgaben nachkommen können.
Dann, Frau Bundeskanzlerin, ist auch eine Überprüfung der völlig unsinnigen Schuldenbremse im Grundgesetz fällig. Auch die größten Fehler einer großen Koalition kann man rückgängig machen.
Zumindest was das Geld für die Kleinstkinderbetreuung angeht, dürfen die Gewerkschafter auf die Unterstützung der Bundeskanzlerin hoffen. Ansonsten aber verteidigte Angela Merkel den eingeschlagenen Sparkurs und die Schuldenbremse mit Blick auf die aktuelle Neuverschuldung des Bundes von 80 Milliarden Euro.
Wer glaubt, dass er mit einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung einen solchen Pfad weitergehen kann, den raubt sich die Zukunftsfähigkeit. Und deshalb haben wir mit der Schuldenbremse ein Instrumentarium im Grundgesetz, was uns zwingt. Ja, ich sage, was uns zwingt. Das heißt ja nicht, dass wir irgendeinen Cent von Schulden abbauen, die wir schon gemacht haben, sondern nur, dass wir keine neuen mehr dazu machen.
Aber auch die Kanzlerin weiß, die vor uns liegenden Sparjahre werden Deutschland vor eine harte Bewährungsprobe stellen. Denn jeder Bürger kann und wird überprüfen, ob in der Gesellschaft tatsächlich auch gerecht gespart wird. Sollte das nicht der Fall sein, dürften sich die Gewerkschaften zu Wort melden. Vielleicht lauter als zum Auftakt des DGB-Bundeskongresses heute in Berlin.
West und Ost, Mann und Frau, die Zukunft der Linken ist streng quotiert. Zumindest beim Führungspersonal, das die Partei bei ihrem Bundesparteitag in Rostock gewählt hat. Mithilfe der Quote will die aus PDS und WSAG fusionierte Partei endlich zur inneren Einheit finden, knapp 3 Jahre nach dem formellen Zusammenschluss. Nach dem Abschied von Oskar Lafontaine und Lothar Bisky vom Parteivorsitz ist nun eine neue Generation für die Zukunft der Linken verantwortlich, neben dem Fraktionschef im Bundestag Gregor Gysi, dem letzten der, in Anführungszeichen, großen alten Männer der Linken. Vom Parteitag in Rostock berichtet Marcel Güsken.
Selbstbewusst und mit neuer Führung präsentiert sich die Linke in Rostock. Die Partei, das machte Fraktionschef Gregor Gysi deutlich, fühlt kräftigen Rückenwind durch die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen.
Der Einzug unserer Partei in den Landtag des bevölkerungsreichsten Bundeslandes der Bundesrepublik Deutschland ist ein ungeheurer Durchbruch, den wir dort geschafft haben. Ein ungeheurer Durchbruch.
Und erneut stellte Gysi klar, dass die Linke zu einer Koalition mit SPD und Grünen grundsätzlich bereit sei, allerdings unter bestimmten Bedingungen.
Es darf keinen Sozialabbau im Bund mit Hilfe der Regierung von NRW im Bundesrat geben. Aber ich sage, es darf auch keinen Sozialabbau in NRW geben. Auch dafür hat unsere Partei zu streiten.
Gysi erinnerte an die Gründung der gesamtdeutschen Linken vor 3 Jahren. Mit Blick auf den Flügelstreit zwischen Ost und West, Fundis und Realos, rief der Fraktionschef seine Genossen zur Geschlossenheit auf. Sein Appell, mehr miteinander reden.
Vielleicht hören wir mal einander zu, lernen voneinander und begreifen eins. Die neue Linke, unsere Partei, kann nicht mehr die PDS sein. Und sie kann nicht mehr die WASG sein. Wir müssen etwas Neues sein wollen, indem wir uns alle verändern. Alle.
Ost und West sollen auch gleichberechtigt in der neuen Doppelspitze vertreten sein, die die Linke in Rostock wählte. Die ostdeutsche Haushaltsexpertin Gesine Lötsch schaffte mit knapp 93% ein Traumergebnis. Klaus Ernst, der IG Metaller aus Bayern, bekam mit 75% einen leichten Dämpfer. Vor allem Delegierte aus dem Osten nehmen ihm übel, dass er am Sturz des früheren Geschäftsführers Dietmar Bartsch beteiligt gewesen sein soll. Neu in die Führungsspitze aufgerückt ist die Kommunistin Sarah Wagenknecht. Sie wurde mit 75% auf einen der Vizevorsitzenden Posten gewählt. Gesine Lötsch, die neue Vorsitzende, zeigte sich mit ihrem Wahlergebnis hochzufrieden. Auch sie will sich jetzt vor allem um die Einheit der Partei kümmern.
Ganz entscheidend ist, dass wir gemeinsam beraten, wie wir die verschiedenen Strömungen, natürlich auch Nord, Süd, Ost, West miteinander zusammenbringen. Es wird keine Arbeitsteilung nach Ost und West gehen, denn das würde ja unserer Aufgabe widersprechen, die Partei zusammenzuführen.
Bei der Linken ist jetzt auch der Geschäftsführerposten erstmals doppelt besetzt. Der hessische Gewerkschafter Werner Dreibus und die Bundestagsabgeordnete Karin Ley aus Sachsen teilen sich dieses Manageramt. Mit minutenlangem Applaus hatte der Parteitag zuvor die beiden bisherigen Vorsitzenden Lothar Bisky und Oskar Lafontaine verabschiedet. Der Rückzug von Lafontaine, lange die Galionsfigur der Linken, werde eine Lücke hinterlassen, so sein Nachfolger Klaus Ernst.
Es ist eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Politik. Und wenn der geht, ist es Abschied. Der ist nicht zu ersetzen, in der Weise, dass man einfach sagt, das macht man den Oskar.
In seiner Abschiedsrede stellte Oskar Lafontaine die Erfolge beim Aufbau der gesamtdeutschen Linken heraus. Mit dem Einzug in den Landtag von Nordrhein-Westfalen sei endgültig das Fünf-Parteien-System in Deutschland etabliert. Sein Appell an die Genossen, Kurs halten.
Jetzt liegt es wiederum an euch allen und allen unseren Mitgliedern, dass wir diesen Weg unbeirrbar weitergehen. Er war erfolgreich. Und eine erfolgreiche Strategie wechselt man niemals aus.
Lafontaine werde auch in Zukunft Ratschläge geben, wenn die Partei ihn frage. So beruhigte Fraktionschef Gysi die Genossen. Und er werde es auch dann tun, wenn man ihn nicht frage.
Die Linke, nach dem Abschied von Lafontaine und Bisky vom Parteivorsitz, dazu nun auch der Kommentar von Michael Weidemann.
Nur mühsam kann die Linke ihre seit längerem schwerenden Differenzen um Inhalte und Personen überdecken. Wochen, ja monatelang haben die Granden der Partei auf die Delegierten des Parteitages in Rostock eingewirkt, um ein Desaster bei der Wahl der neuen Doppelspitze zu verhindern. Durch eine Mitgliederbefragung wurden Skeptiker zusätzlich darauf eingeschworen, das Personalpaket, das Gregor Gysi nach dem Rückzug Oskar Lafontaines geschnürt hatte, unverändert passieren zu lassen. Ein Aufwand, der zeigt, wie groß die Furcht vor den selbstzerstörerischen Kräften des innerparteilichen Richtungsstreits mittlerweile geworden ist. Die Befriedungsstrategie ging sogar auf, vorübergehend zumindest, was beweist, dass sich in entscheidenden Momenten in der Linken noch die Parteidisziplin gegen die Neigung zu inhaltlichen Grabenkämpfen durchsetzen lässt. Die Wahlergebnisse für die neuen Vorsitzenden Gesine Lötsch und Klaus Ernst fielen sogar deutlich besser aus als erwartet, wie im Übrigen auch die Bestätigung der Stellvertreter und Geschäftsführer. Dabei sind auch unter ihnen innerparteilich hoch umstrittene Persönlichkeiten. Dass niemand durchfiel, ist vor allem ein Sieg für Gregor Gysi, der seine Machtposition in der Linkspartei damit weiter stärken konnte. Doch bei der Wahlschlacht um die Sitze im erweiterten Vorstand, als die Bewerberlisten geöffnet wurden und die öffentliche Aufmerksamkeit nachließ, wurde die tiefe Abneigung, das offene Misstrauen zwischen antikapitalistischen Fundamentalisten und Reformsozialisten in der Neuen Linken offenkundig. Wer dort letztlich das Rennen machte, ist ebenso unbedeutend wie die Frage, welche Fraktion der anderen die Solidarität verweigerte. Entscheidender ist das Signal, das von den Kampfabstimmungen ausgeht. Die Konflikte in der eher bunt zusammengewürfelten linken Sammlungsbewegung sind nicht beendet. Sie sind noch nicht einmal in Klärung, sondern haben gerade erst begonnen. Für die Partei rächt sich erneut, die Programmdebatte erst jetzt eröffnet und ihr Ende in weite Ferne verschoben zu haben. So werden kommunistische Utopien, pragmatische Realpolitik und egalitäre Gesellschaftskonzepte ungehindert nebeneinander und gegeneinander ausgelebt. Die Abstimmungen über das Führungspersonal spiegeln dieses eigentliche Dilemma der Linkspartei deutlich wider. Man mag einwenden, dass die Lage der Linken sich in dieser Hinsicht nur wenig von der vor 2 oder 3 Jahren unterscheidet und sie trotzdem von Wahlerfolg zu Wahlerfolg zieht. Dass man in einen Landtag nach dem anderen einzieht und auch im Bund im vergangenen Spätsommer der Triumph von 2005 bestätigt wurde, könnte der Linken indes irgendwann zum Verhängnis werden. Denn die Siege an der Urne verstellen den Blick auf die eigene innere Zerrissenheit. Koalitionsgespräche wie jetzt in Düsseldorf könnten sie schon bald ganz offen zutage treten lassen.
Ein Kommentar von Michael Weidemann. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.41 Uhr. Katholisch, evangelisch, orthodox. Im Alltag werden die Christen verschiedener Konfessionen noch eine Weile getrennte Wege gehen. Aber bei allen Unterschieden, mehr als die Kirchenleitungen suchen die Gläubigen die Gemeinsamkeiten. Das wurde auch zum Abschluss des Ökumenischen Kirchentages heute noch einmal deutlich. Aus München berichtet Antje Dörfner.
Regenjacken und warme Pullover. Auch am letzten Tag des Ökumenischen Kirchentages in München gehörte wetterfeste Kleidung zur Grundausstattung. Trotz des Regens kamen 100.000 Menschen zum Abschlussgottesdienst. Die Theresienwiese, wo im Herbst das Oktoberfest stattfindet, präsentierte sich als ein Meer von bunten Regenschirmen. Die beiden Präsidenten des Ökumenischen Kirchentages, Alois Glück und Eckhard Nagel, riefen hier die Christen in Deutschland dazu auf, einen neuen Aufbruch zu wagen. Und sie bedankten sich auch bei den Besuchern des Kirchentages. Alois Glück.
Hier in München haben sie bewiesen, die Ökumene lebt. Trotz mancher schwierigen Umstände können wir sagen, die Ökumene in Deutschland ist wetterfest.
Der zweite Ökumenische Kirchentag hat die Ökumene nach Ansicht der beiden Kirchentagspräsidenten vorangebracht. Der evangelische Präsident des Kirchentages, Eckhard Nagel, erinnerte an die orthodoxe Vesper am Freitag auf dem Münchner Odeonsplatz.
Wir haben diesen Traum, den Traum von Einheit und Vielfalt. Ein Teil davon ist am Freitag auf dem Odeonsplatz Wirklichkeit geworden. Wir wollten Berge versetzen und siehe, die Welt ist ein Stück weit verändert. Durch diesen Kirchentag hat die Ökumene in Deutschland ein neues Gesicht bekommen. Dazu gehört auch die Tischgemeinschaft.
Die Weite der christlichen Gemeinschaften zeigte sich während des Abschlussgottesdienstes. Er wurde gestaltet nicht nur vom katholischen Erzbischof Robert Zollitsch und dem Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider. Mit dabei waren auch der griechisch-orthodoxe Metropolit Augustinus und die evangelisch-methodistische Bischöfin Rosemarie Wenner in einem auch musikalisch abwechslungsreichen Gottesdienst. Positiv gestimmt machten sich die Kirchentagsbesucher nach dem Abschlussgottesdienst auf den Nachhauseweg. Viele mit der Deutschen Bahn, die während des Kirchentages mehr S-Bahnen und Regionalzüge als sonst eingesetzt hatte. Schade, dass es vorbei ist, das sagten zum Abschluss nicht wenige Besucher des zweiten Ökumenischen Kirchentages.
Hier mit 100.000 Menschen zu feiern, seinen Glauben zu leben, ist ein tolles Zeichen. Aber das Wichtige ist wirklich, dass Ökumene auch daheim stattfindet. Und ich hoffe, dass das gelingt.
Wir sind jetzt davon überzeugt, dass es erstmal demnächst wirklich gemeinsam evangelisch-katholisch gibt und das was brauchen, weil wir sind stark.
Der zweite Ökumenische Kirchentag hat vielen Mut gemacht. Was bleibt, ist die Hoffnung vieler Christen auf einen wirklichen Aufbruch, auf ein gemeinsames Abendmahl.
Eine schwarze Rauchwolke hing heute wie ein Minitekel über der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Die thailändische Regierung zeigt sich entschlossen, den Aufstand der oppositionellen Rothemden mit Hilfe des Militärs zu beenden. Die Rothemden leisten Widerstand, 25 Tote und mehr als 200 Verletzte durch Straßenschlachten und Schießereien zählen die Behörden bisher. Der Machtkampf dauert an. Doch in den Reihen der Rothemden gibt es mittlerweile auch Führer, die nach dem Preis dieser Strategie fragen, berichtet Bernd Muschborowska aus Bangkok.
Während an den Barrikaden rund um das von den Rothemden belagerte Gebiet im Zentrum von Bangkok noch immer scharf geschossen wird, gibt es möglicherweise Hoffnung auf ein baldiges Ende des gewaltsamen Konflikts. Jaran Dittapichai, einer der gemäßigten Anführer der Rothemden, sagte, es gebe Verhandlungen mit der Regierung und der Armeeführung. Wir werden bald aufhören. Jeden Tag werden mehr und mehr unserer Leute erschossen. Wenn wir hier bleiben und weitermachen, dann wird es nur noch mehr Opfer geben. Wir sind in Gesprächen mit der Regierung, gerade jetzt, in diesem Moment. Und nicht nur mit der Regierung, auch mit der Armeeführung. Deshalb sind die Soldaten bis jetzt noch nicht gekommen, um uns hier gewaltsam zu vertreiben. Armeesprecher Sansern Kaukamnerd hat am Abend bekannt gegeben, dass die angekündigte Ausgangssperre vorerst nicht verhängt werde, weil die Sicherheitskräfte die Situation unter Kontrolle hätten. Auf den Straßen sieht das jedoch ganz anders aus. Am Siegesdenkmal in der Nähe einer besonders stark umkämpften Straße steht eine große Menge Schaulustiger und beobachtet aus der Ferne die brennenden Straßenblockaden. Aus der Richtung der riesigen schwarzen Rauchwolke sind immer wieder Schüsse zu hören. In der aufgeregten Menge wird heftig auf die Regierung und die Armee geschimpft, die auf die eigenen Leute schießen würden. Das seien Zustände wie in Birma, sagt dieser Mann. Wir brauchen keine Regierung, die auf die eigenen Leute schießen lässt. Das mögen wir nicht. Man erschießt nicht die eigenen Leute. Dort drüben auf dem Gebäude sitzen Scharfschützen der Regierung und schießen auf die Demonstranten. Heute Morgen wurde ein 14-jähriger Junge ins Bein geschossen, der dort drüben entlang gelaufen ist. Der Verzicht auf die Ausgangssperre könnte eine Folge der Verhandlungen zwischen den Rothemden und der Regierung sein. Die Regierungsgegner verlangen sogar eine Aufhebung des Ausnahmezustands und einen Rückzug der Armee, weil die Demonstranten unter diesen Bedingungen, mit Scharfschützen an allen Ecken, nicht ohne Gefahr nach Hause gehen könnten. Der Anführer der Rothemden, Jaran Dittapichai. Wenn die Regierung den Ausnahmezustand aufhebt, hören wir mit unserer Protestaktion auf. Solange der Ausnahmezustand gilt, können unsere Leute nicht sicher sein, dass ihnen nichts passiert, wenn sie die Gegend um Ratchaprasong verlassen. Eine Hilfsorganisation aus Freiwilligen hat einen Busservice für rückkehrwillige Demonstranten eingerichtet. Alle Rothemden, die nach Hause fahren wollten, würden kostenlos in ihre Heimatprovinzen im Norden und Nordosten Thailands gebracht, schreibt die Tageszeitung The Nation.
Bernd Muschborowska aus Bangkok. Im Atomstreit mit Iran versuchen die USA im UN-Sicherheitsrat weitere Strafmaßnahmen gegen Teheran durchzusetzen. Zu den Staaten, die sich dem noch widersetzen, gehört das aktuelle nicht ständige Mitglied des Sicherheitsrates Brasilien. Brasiliens Präsident Lula da Silva glaubt an eine Möglichkeit zur Einigung mit der iranischen Führung und versucht, den Teheran nun selbst zu vermitteln. Ulrich Pick berichtet.
Dies sei die letzte Chance im Atompoker, heißt es aus den USA. Sollten die heutigen Gespräche scheitern, gäbe es definitiv neue Sanktionen gegen Iran. Ob es im UNO-Sicherheitsrat wirklich in Bälde soweit kommt, ist zur Stunde noch offen. Gleichwohl hat der Besuch des brasilianischen Präsidenten in Teheran in der Tat eine hohe Bedeutung. Luis Ignacio Lula da Silva nämlich pflegt sowohl gute Beziehungen zum Westen als auch zur Islamischen Republik, womit er als eine Art Vermittler angesehen wird. Eine Position, die wirklich nötig zu sein scheint. Denn je lauter die Sanktionsandrohungen werden, desto unnachgiebiger baut Iran sein Atomprogramm aus. Dies gilt besonders, nachdem das Land infolge eines fehlgeschlagenen Deals mit Russland und Frankreich mit der Anreicherung von kleinen Mengen Urans auf einen Grad von 20% begonnen hat, die es für einen medizinischen Forschungsreaktor benötigt. Dass Iran die Anreicherung nun selbst vornimmt, hat vor allem die Türkei verärgert. Denn sie hatte sich in diesem Fall mehrfach als Vermittler angeboten. Aufgrund der Halsstarrigkeit Teherans sagte denn auch der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag kurzfristig seinen ebenfalls für heute geplanten Besuch in der iranischen Hauptstadt ab. Ob es dem brasilianischen Präsidenten gelingt, die iranische Regierung wieder an den Verhandlungstisch zu bringen, muss zur Stunde offen bleiben. Auch wenn noch nichts Konkretes aus der Islamischen Republik zu vernehmen ist, scheint sich dennoch etwas zu bewegen. Immerhin heißt es aus Ankara, Erdogan hätte seine morgige Reise nach Aserbaidschan gecancelt, so dass er doch noch kurzfristig nach Iran fliegen könnte. Brasilien, das wie die Türkei zurzeit Mitglied im UN-Sicherheitsrat ist, lehnt neue Sanktionen ab und hat stets unterstrichen, dass Teheran ein Recht habe, anzureichern. Entsprechend gelassen gibt sich zur Stunde die iranische Führung, denn sie sieht nicht nur den heutigen Besucher auf ihrer Seite, sie weiß auch, dass eine Mehrheit im UN-Sicherheitsrat für eine weitere Resolution noch lange nicht steht. Schließlich spricht sich die Vetomacht China nach wie vor für Verhandlungen aus.
Der Atomstreit zwischen dem Westen und Iran geht weiter. Zumindest in Frankreich aber steht heute eine positive Nachricht aus Teheran im Vordergrund. Die seit Monaten unter Spionagevorwurf festgehaltene Französin Clotilde Reyes wurde freigelassen. Inzwischen ist die junge Frau sogar schon wieder in Paris, wo sie vom französischen Präsidenten empfangen wurde. Aus Paris berichtet Johannes Ducho.
Die junge Frau wirkte ziemlich verunsichert und die Kameraleute im Élysée-Hof brüllten ihren Bruder an, der auf den Treppenstufen das Bild seiner zierlichen Schwester verdeckte. Anders als bei Staatsgästen kam der Präsident nicht selber auf die Stufen, stattdessen begrüßte sein diplomatischer Berater Clotilde Reyes und geleitete sie zu Nicolas Sarkozy. Anders als vorgesehen gab es auch kein Mittagessen. Nach weniger als 20 Minuten war die Heimgeholte wieder im Hof zurück. Ich bin zurück in meinem Land, bin frei. Ich bin sehr, sehr glücklich, meine Familie wiederzusehen, wieder frei leben zu können. Und ich bin erleichtert, mit Ihnen zu reden. Nicolas Sarkozy selber hatte sich am Nachmittag nicht zu Wort gemeldet. In einer Erklärung bedankte er sich ebenfalls. Er betonte die Vermittlungsbemühungen des senegalesischen Präsidenten von Brasilien und Syrien. Sonst sucht er in solchen Fällen den Kontakt zur Kamera. Höchstwahrscheinlich wollte der Präsident aber nicht öffentlich zu einer Debatte Stellung nehmen, die seit heute Morgen in den französischen Medien tobt. Welchen Handel gab es mit dem Iran, um Clotilde Reyes freizubekommen? Denn französische Gerichte haben vor einer Woche einen iranischen Ingenieur freigelassen, dem die USA Handel mit waffenfähiger Elektronik vorwerfen. Und am Dienstag wird wohl der Mörder des letzten Schah-Ministerpräsidenten Shapour Bakhtiar aus einem Pariser Gefängnis in den Iran zurückkehren können. Beide Fälle sind zwar juristisch begründbar, dennoch wundern sich die Beobachter über die zeitliche Abfolge der Freilassungen. Außenminister Bernard Kouchner stellte heute mehrfach klar, es gab keine Gegenleistung. In Frankreich beeinflusst man keine Richterentscheidungen. Diese Abfolge der Gerichtsurteile hat nichts mit einem Handel zu tun. Clotilde Reyes jedenfalls hat zu der Frage, wie sie freikam, im Präsidentenpalast nichts gesagt. Sie betonte vor allem ihr Mitgefühl für die Oppositionellen, die sie in iranischen Gefängnissen zurückgelassen hat.
Die Nachrichten von der Ölpest im Golf von Mexiko reihen sich Tag für Tag wie eine Fortsetzungsgeschichte, deren Ende ist leider noch nicht absehbar. Nun ist erneut ein Versuch gescheitert, das ins Meer strömende Öl abzusaugen, doch der Ölkonzern BP versucht es weiter, Ralf Siener berichtet.
Wir haben dieses Wochenende noch nicht aufgegeben. Vielleicht gelingt es uns ja in der Nacht, ein kleines Absaugrohr in das poröse Rohr über dem Bohrloch zu schieben, so Doug Sattler, der Mann, der bei BP alle Notoperationen auf dem Meeresgrund leitet. Die enormen Druckverhältnisse in über 1500 Metern Tiefe haben bisher verhindert, dass BP-Techniker mit Hilfe ferngesteuerter Unterwasserroboter per Joystick eine Art stählerne Kanüle in das poröse Ölrohr schieben und mit einem Tankschiff verbinden konnten. Das dünnere Absaugrohr stoppt zwar nicht den Ölfluss, kann aber bis zu 85% des ausströmenden Rohöls direkt an der Quelle auffangen. Doch weil das Dirigieren der Roboter in über 1500 Metern Tiefe kein Computerspiel, sondern extrem schwierig ist, gelang es den BP-Technikern bisher nicht, die Nahtstelle zwischen dem Ölrohr und der Absaugkanüle mit einer Stahlmanschette zu verschließen. Bis zu 3,5 Millionen Liter Rohöl strömen nach übereinstimmender Schätzung mehrerer amerikanischer Meereswissenschaftler in den Golf von Mexiko, und zwar täglich.
That could mean an Exxon Valdez-sized spill every 4 days.
Das könnte bedeuten, alle 4 Tage so viel wie der Riesentanker Exxon Valdez vor über 20 Jahren an der Küste Alaskas verlor, berichtet der Nachrichtensender NPR. Riesige Ölplaggen seien unter der Wasseroberfläche zu sehen, berichten Wissenschaftler aus Louisiana dem nationalen Radiosender NPR. Braunpelikane und Seeschildkröten, Krabben und Austern, Zwergwale und Delfine schwimmen mittlerweile in einem Meer von Öl und Chemie. 1,9 Millionen Liter des Ölbindemittels Corexit hat BP in den letzten Tagen auf der Wasseroberfläche und am Meeresgrund versprüht. Amerikas Umweltbehörde EPA hat die chemische Unterwasserkeule genehmigt, obwohl niemand die Nebenwirkungen kennt.
A giant pool of oil, at least as large as Delaware, and quite possibly much bigger.
Mittlerweile ist der Ölteppich vermutlich noch größer als der US-Bundesstaat Delaware. Der Sauerstoff des Wassers hat in der Nähe dieses Ölteppichs bereits um 30% abgenommen. So das Ergebnis von Laboruntersuchungen an der Universität Georgia. Ein deutlich abgesenkter Sauerstoffgehalt bedeutet eine erhebliche Schädigung des Planktons und kleiner Meeresorganismen und damit der Lebensgrundlage im Golf von Mexiko.
Der große Preis von Monaco in der Formel 1 und der verletzte Knöchel von Michael Ballack, das sind die zwei wichtigsten und ersten Themen im Sport mit Thorsten Iffland.
Es ist das spektakulärste Rennen der Saison. Der enge Stadtkurs im Fürstentum Monaco verlangt den Fahrern alles ab. Der kleinste Fehler führt zum Ausscheiden. Die beste Leistung heute im 6. Saisonrennen zeigte einmal mehr Red Bull-Pilot Mark Webber. Der Australier gewann vor seinem Teamkollegen Sebastian Vettel, der aber von Beginn an keine Chance auf den Sieg sah.
Ja, ich denke, der Start war auf jeden Fall der Schlüssel heute, um den zweiten Platz zu sichern und damit sehr viele Punkte. Und alles in allem, glaube ich, war es heute unser Maximum. Das sind gute Punkte für uns und freue mich auf die nächsten Rennen.
Sebastian Vettel und Mark Webber führen nun punktgleich die WM-Wertung an. Nico Rosberg landete auf Platz 7, einen Rang vor Adrian Sutil. Michael Schumacher fuhr zwar als Sechster ins Ziel, wurde aber wegen eines verbotenen Überholmanövers nachträglich auf Platz 12 zurückgesetzt. Vor der WM 2006 war es die Wade der Nation, jetzt sorgt sich Fußball-Deutschland um den Knöchel von Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack. Nach einem bösen Foul im englischen Pokalfinale musste Ballack verletzt ausgewechselt werden. Während die Nationalelf schon im Trainingslager auf Sizilien regeneriert, sorgt sich Bundestrainer Joachim Löw um seinen Kapitän.
Seine Informationen an mich waren, dass er gerönt worden ist und kein Bruch festzustellen ist. Der Fuß dick geschwollen, er hat auch Schmerzen. Und wird Montag früh in London zu einer Kernspintomographie gehen, um dann zu entscheiden, wird er nachmittags die Reise hier nach Sizilien antreten oder wird er möglicherweise vielleicht sogar nach München gehen zu Müller Wohlfahrt.
Ebenfalls noch nicht auf Sizilien gelandet sind die deutschen Nationalspieler von Pokalsieger Bayern München. Nach dem 4:0-Sieg im DFB-Pokalfinale gestern gegen Werder Bremen wurde diesmal nicht so ausgiebig gefeiert wie nach dem Gewinn der Meisterschaft. Trotzdem war auch der zweite Titel in dieser Saison ein tolles Erlebnis für Youngster Holger Badstuber.
Dass es so deutlich ausfällt, ja, hätten wir vorher vielleicht nicht gedacht. Aber wir haben ein gutes Spiel gezeigt und dann ist es auch verdient so ausgegangen. Ganzes Drumherum auch ein Riesenspektakel und das ist für mich das erste Mal gewesen. War eine super Sache und für uns Jungs ist es ja natürlich auch eine super erste Saison. Und was wir erreichen können, das haben noch nicht so viele in unserem Alter erreicht.
Alles schielt jetzt also auf das Triple und das Champions-League-Finale am kommenden Samstag. Der FC Augsburg will in die erste Liga aufsteigen, der erste FC Nürnberg will nicht in die zweite Liga absteigen. Wer sein Ziel am Ende erreicht, wird heute Abend feststehen. Derzeit läuft das Relegationsrückspiel in Augsburg. Zur Halbzeit steht es 1:0 für Nürnberg. Das Hinspiel hatten die Nürnberger ebenfalls mit 1:0 gewonnen. Carsten Otto Nagel hat das 81. deutsche Springderby in Hamburg-Kleinflottbek gewonnen. Der Reiter aus dem schleswig-holsteinischen Wedel siegte damit nach 1999 zum zweiten Mal beim schwersten Springen der Welt. Auf den zweiten Platz kam mit Heiko Schmidt ebenfalls ein Deutscher. Bei der Eishockey-WM spielt die deutsche Nationalmannschaft am Abend in Köln gegen Weißrussland. Nach der knappen 2:3-Niederlage gegen Russland gestern wäre ein Sieg heute wichtig, um die Chance auf den Viertelfinaleinzug bei der Heim-WM zu wahren. Bulli ist um 20.15 Uhr.
Das war der Sport mit Thorsten Iffland und das war das Echo des Tages an diesem Sonntag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.